Freitagnachmittag ist so ziemlich der ungünstigste Zeitpunkt, jemandem irgendwie was hier zu vermitteln. Ist sowohl in der Schule so und ich glaube, dass einige von euch am Ende dieser Woche etwas müde sind, mich mit eingeschlossen. Aber das muss ja nicht, aber es ist trotzdem ein Gebet, dass es jedem was noch zu sagen hat. Ich möchte nicht viel sagen, möchte mich möglichst kurz fassen. Und es ist wirklich mein aufrichtiges Gebet auch gewesen, dass es einem jeden eine Ermutigung ist. Das ist jetzt der Abschluss der Jugendbibeltage und das, was ich euch mitgeben möchte, ist, Gott meint es gut mit dir. Und zwar im Zusammenhang mit einem Abschnitt aus dem Hebräerbrief. Hebräer 12, Abvers 4. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, wobei ich eigentlich ein Freund der 1912er Lutherbibel bin. Überschrift: Gott erzieht uns wie ein Vater seine Kinder. Bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und in dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Das mag dem einen oder anderen vielleicht jetzt etwas paradox erscheinen, dieser Bibelabschnitt mit der Überschrift, Gott meint es gut mit dir. Es ist so, und es ist oft ja auch so gewesen, dass nach den Jugendbibeltagen, wie es hier in Vers 7 heißt, manche gewisse Nöte durchmachen. Und Gott hat ein Ziel mit einem jeden von uns. Ich finde, es fand die Jugendstunde letztes Jahr nach den Jugendbibeltagen sehr, sehr hilfreich. Da hat Edi über das Thema weitergesprochen. Es geht weiter, ja. Dass wir uns nicht 100-mal nochmal im Kreis drehen, sondern es geht weiter. Und das möchte ich euch auch mitgeben, dass es weitergeht. Gott meint es gut mit dir. Mit ein paar folgenden Punkten möchte ich nochmal zeigen, warum die Überschrift zu dem Bibelabschnitt passt. Erstmal eine Eingrenzung. In Vers 5 steht, außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Das heißt, das Wort gilt für Kinder Gottes. Und wenn man eine Sache eingrenzt, grenzt man gleichzeitig auch etwas aus. Das heißt, wenn du kein Kind Gottes bist, dann hast du mal ein Problem. Gott kann es mit dir auch gut meinen, wenn er zu dir diese Woche gesprochen hat und du dich nicht gebeugt hast. Ja, wenn du die Gnade noch mit Füßen trittst, dann kann es sein, dass es Gott nicht irgendwann mal nicht mehr gut mit dir meint. Aber es gibt noch Zeit. Zweiter Punkt. Züchtigung steht hier nicht ob, sondern wenn. In Vers 5. Wo es heißt, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Was meine ich damit? Ich habe nochmal im Duden nachgeschlagen. Ich möchte die Bedeutung von ob vorlesen. Da steht, leitet einen indirekten Fragesatz, setze die Ungewissheit zweifelausdrückend ein. Beispiel, ob es wohl regnen wird. Er fragte sie, ob sie käme. Dann die Definition nach Duden für das Wort wenn. Hier heißt es Bedeutung unter der Voraussetzung, Bedingung, dass für den Fall, dass irgendetwas eintritt oder falls. Beispiel, wenn es dir recht ist, komme ich mit. Das heißt, es ist eine Frage der Zeit oder es ist irgendwo ganz normal, dass Gott uns erzieht. Und das haben wir auch mehrmals gelesen in sowohl in der Heute, in der Morgenandacht, als auch gestern, wo es vom Weinstock und dem Reben steht, wo es im Vers 2 heißt, in Johannes 15, Vers 2, dass wir viel Frucht bringen sollen, dass er uns reinigen möchte. Die Frage ist, warum? Das ist eigentlich ganz einfach, aus Liebe. Den Vers finden wir, oder das die Begründung finden wir in Vers 6. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Und ich bin gestern oben gesessen, da gab es ja die Frage, warum hat Gott den Baum der Erkenntnis ins Paradies gesetzt? Und dann ist mir auf hier auf meinen Notizzettel der Blick gefallen, gerade auf diesen Punkt, aus Liebe. Bin ich erst etwas stutzig geworden, dann nimmt Helmut das Mikrofon in die Hand und sagt, aus Liebe. Ich sage, okay. Das heißt, Gott hat eine gute Absicht mit uns. Es ist nicht so, dass Gott uns gerne straft, dass er uns gerne zurechtweist, dass er uns das Leben schwer macht. Das ist nicht so. Gott meint es gut gegenüber uns. Wir haben den Vers auch aus Römer 8, Vers 32 gelesen, wo es heißt, die kennt ihr ja bestimmt, wie sollte er uns mit Christus nicht alles schenken? Weil Gott gibt uns gern. Wir können nirgends aus der Schrift entnehmen, dass Gott geizig oder sparsam ist. Ich finde auch sehr hilfreich die Verse aus Jeremia 32. Die möchte ich lesen. Jeremia 32, ab Vers 38. Hier heißt es, Sie sollen wieder mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ich werde ihr Denken und Tun auf ein einziges Ziel ausrichten, mich jederzeit ernst zu nehmen, damit es ihnen und ihren Nachkommen gut geht. Mehr noch, für alle kommenden Zeiten schließe ich einen Bund mit ihnen und verpflichte mich, ich werde nicht mehr aufhören, ihnen Gutes zu tun und werde die Ehrfurcht vor mir in ihr Herz legen, so dass sie sich nicht mehr von mir abwenden. Und dann Vers 41. Dann wird es mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Ja, Gott, es ist eine Freude, uns Gutes zu tun. Es gibt ja auch ein Kinderlied, kennt ihr bestimmt auch einige. Zwei Augen gab der Heiland mir. Und wo es dann im Chor heißt, wie reich bin ich, der Heiland liebert mich. Ein Königskind kann sicherlich nicht reicher sein als ich. Heißt, Gott liebt uns. Und viele machen, das hört man immer wieder auch, dann im Nachgang an die Jugendbibeltage, ich wiederhole mich jetzt eigentlich, ich wollte eigentlich später drauf kommen, aber dass manche Nöte durchmachen. Das ist nicht, weil Gott uns irgendwie, dass Gott böse mit uns meint, sondern er erzieht uns aus Liebe. Ein weiteres Ziel finden wir in Vers 10. Ich möchte ihn ganz kurz lesen. Wo es heißt, unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Und dann, er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Und das Thema hatten wir auch letztes Jahr ja bei den Jugendbibeltagen, werden wie Jesus. Das ist ja das Ziel, wohin Gott mit uns kommen möchte. Er möchte uns verändern. Ich glaube, niemand ist perfekt ja auf die Welt gekommen. Und unser Charakter muss geformt werden. Und dafür brauchen wir Erziehung. Wie im Natürlichen. Ich habe oft auch meinen Vater oft nicht verstanden, als ich jünger war. Aber im Nachhinein weiß ich, warum er manche Sachen so gemacht hat, wie er sie gemacht hat. Und zwar gut so. Und zwar, um einen Charakter in die richtige Richtung eine richtige Entwicklungsrichtung, sage ich mal, vorzugeben. Dann, nächster Punkt, Zwischenzustand nicht zum Lachen. Das lesen wir in Vers 11. Wo es heißt, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Ich habe bewusst Zwischenzustand geschrieben, denn das soll kein Dauerzustand bei einem Christen sein, dass wir, glaube ich, dass wir geknickt durchs Leben gehen. Wir lesen auch in Psalm 23, Vers 4, wo es durchs finstere Tal geht, aber es gibt genauso auch die grünen Aue. Und von Freude lesen wir auch immer wieder, egal ob wir jetzt die Apostelgeschichte lesen oder auch nachher die Briefe. Es ist ganz normal, oder auch bei der Frucht des Geistes wird die Freude erwähnt. Aber es gibt auch diesen Zwischenzustand, wo wir keine Freude empfinden. Das kann ganz unterschiedlich sein. Wenn zum Beispiel Gott dir irgendetwas nicht gibt, was du dir wünschst, wenn Gott dich warten lässt, es kann sein, wenn er es anders führt, als du dir es vorstellst oder auch wünschst. Es kann ganz unterschiedliche Gründe in deinem persönlichen Leben haben, wo der Zwischenzustand, sag ich mal, ist, nicht zum Lachen ist. Das muss vielleicht nicht jeder sehen. Jeder kennt sein eigenes persönliches Leben und weiß, was einen beschäftigt, wo er zu kämpfen hat. Was entscheidend ist, ist die Reaktion. Das geht auch aus Vers 11 hervor. Also wir haben gelesen, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Das heißt, deine Reaktion, wie du auf Erziehungsmaßnahmen, sag ich mal, von Gott reagierst, die entscheidet, wie dein Glaubensleben sich entwickelt. Weil es heißt, es dient denen, die sich erziehen lassen, bei denen bringt es reiche Früchte. Und es ist genauso wie bei Kindern. Die Reaktion auf Erziehung kann zweierlei sein. Entweder man akzeptiert es oder man rebelliert in einem gewissen Sinn. Man sagt, warum? Man lehnt sich auf und sagt, ich will aber nicht so. Als kleine Kinder, die stellen sich dann irgendwo trotzig in die Ecke oder machen sonst nur was, werfen einen Stuhl um, wenn sie ganz schlimm sind. Aber reagieren nicht auch wir manchmal so auf Gottes Erziehung? Wo wir Gott nicht verstehen, sagen, warum, Herr, muss das so sein? Meint es nicht Gott gut mit uns? Sind wir dahin gekommen, dass wir es lieben, von Gott erzogen zu werden? Das sage ich jetzt nicht einfach so leicht. Es ist wichtig, dass wir es annehmen, weil der es annimmt, die Erziehung Gottes, bei dem trägt es reiche Früchte. Das heißt, Gott kann versuchen, mit dir weiterzukommen in deinem Glaubensleben, aber du kannst rebellieren und sagen, nee, aber genau das will ich nicht, ich will das, und dann kann mit dir Gott nicht vorwärts kommen. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir verstehen, wenn uns irgendetwas im Leben passiert, was es auch immer sei, dass wir verstehen, Gott hat eine gute Absicht damit. Vielleicht ganz kurz ein Beispiel, liegt ein paar Wochen zurück. Da hatte ich einen Termin und ich muss eine Sache vorstellen, arbeite da an einer Systementwicklung, habe es mit verschiedenen Sachbearbeitern, also mit verschiedenen Ingenieuren abgestimmt, die haben gesagt, ja klar, macht alles Sinn, was du dir so überlegt hast. Da dachte ich, okay, ich gehe den nächsten Schritt, hatte einen Termin mit einem Abteilungsleiter, der ist nebenher noch Professor an der Uni in Karlsruhe, und Termin ging los, war ganz gut drauf, dachte ich, okay, ich hole mir da einen grünen Haken, das wird schon laufen. Und ich weiß nicht, wie lange ich dem sozusagen meine Entwicklungsrichtung gezeigt habe, wieso ich auf welchen Schluss gekommen bin. Und irgendwann mal hat er mich abgebrochen und hat mich total zerlegt. Also so richtig, ja. Er hat die richtigen Fragen gestellt, die anderen nicht gestellt haben. Und ich war schon irgendwie geknickt. Ich bin aber nach Hause gekommen und ich möchte jetzt nicht, dass jemand irgendwie groß von mir denkt. Aber ich wusste, Gott hat ein Ziel damit gehabt, dass dieser Herr mich zu dermaßen zerlegt hat. Und ich habe Gott gedankt für die Erziehung. weil das bewahrt, dass man etwas auf sich hält, dass man stolz wird, wenn Gott eine Richtungskorrektur gibt, wenn es mal nicht gelingt. Das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass es Gott gut mit uns meint, auch wenn etwas nicht gelingt. Dann als letzten Punkt. Ein Vers aus Sprüche möchte ich noch lesen. Und zwar Sprüche 15. Hier heißt es, haben Sie meisten. Hier heißt es, den Weg verlassen bringt böse Züchtigung und wer die Strafe hasst, der muss sterben. Und Strafe ist ja auch ein anderes Wort für Züchtigung. Ist jetzt nicht unbedingt sozusagen das, vielleicht hat jemand irgendwie was anderes erwartet und meine Mama hat mich gestern gefragt, ja, was für ein Wort? Habe ich gesagt, ja, aus Hebräer 12, über die Erziehung Gottes. Und an ihre Reaktion habe ich gemeint, oh, Junge, hat mir vorhin einmal gesagt, mach keine Strafpredigt. Ich habe gesagt, nein, ich meine es wirklich gut, weil es ist völlig normal. Und Erziehung ist ein kontinuierlicher Prozess. Ja, es ist nicht so, dass wenn jetzt jemand sich bekehrt, das wirklich, da freut man sich wirklich von Herzen. Aber jetzt geht's erst los. Ja, die Erziehung geht los. Man kommt in die Erziehung Gottes. Man ist ein Kind Gottes. Es geht los sozusagen, sich weiterzuentwickeln, dass der Charakter sich formt, damit man Gott gefällt. Und hier heißt es, wer Strafe hasst, der muss sterben. Das kann man sowohl ganz praktisch sehen, aber auch ins Geistliche übertragen. Und das kann auch zu einem sprechen. Gott kann auch den erziehen oder auch den mahnen, der noch fern von Gott ist, durch Zwischenfälle, die passieren, wo man ganz genau weiß, okay, Gott spricht zu mir und zeigt, wie wenig ich kann, wie abhängig ich bin, um wieder auch zurückzukommen auf das Bild von heute Morgen aus Johannes 15. Und ich habe da am Montag, als wir unser eigenes Zeugnis auf einer halben DIN A4-Seite zusammenfassen sollten, ist mir eine Sache auch gekommen, die für mich sehr entscheidend war und wo ich lange nicht drüber lachen konnte. Für der eine oder andere wird es vielleicht jetzt nicht so eng sehen. Gut, da müssen wir etwas mehr den Hintergrund kennen. Haben wir noch 5 Minuten? Und zwar müssen wir wahrscheinlich ins Jahr 1991 oder sowas zurückgehen. Da war ich war im Kindergarten auf jeden Fall. Und Gott sei Dank habe ich einen etwas unkonventionellen Papa. Und wir waren mal bei Verwandten, sind wir zurückgefahren durch bei ihm auf dem Schoß. Also wir sind nach Hause gefahren, ich bin bei ihm auf dem Schoß gesessen. Und ich fand es super toll, ja, beim Papa auf dem Schoß durch die Stadt zu fahren. Und irgendwie ist es bei mir so, die mich kennen, die wissen, dass ich etwas stärker ausgeprägte Automobilaffinität habe. Ich weiß nicht, worauf das zurückzuführen ist. Auf jeden Fall war es so, als ich dann in der Grundschule war, da hat dann am Sonntag nach dem Gottesdienst das Auto in die Garage musste, dann durfte ich schon selber lenken und bremsen, dann vor der Garage. Das Auto hatte damals ABS, das war 1992. Und mit 13, ich habe jetzt nicht gefragt, ob ich das sagen darf, aber mit 13 bin ich dann zum ersten Mal selber gefahren. Da ist Papa rechts dann gesessen schon und hinten Victor, also mein Bruder. Und dann, als ich 17 war, bin ich zur Fahrschule gegangen und Theorieunterricht, das war eigentlich alles lief super. Auch die Fahrstunden, der Fahrlehrer hat gleich in der ersten Stunde gemeint, man kennt einen Schwarzfahrer. Aber dann war es so, dann hatte ich Prüfung und ich bin da relativ locker hingegangen, dachte, ja, es wird schon laufen. Hat kaum Fahrstunden, also das Pflichtprogramm und dann noch zwei davor und eine danach. Und dann fahre ich eine Einbahnstraße. Ich kann mich heute noch so richtig gut dran erinnern. Dann muss ich links abbiegen, aber Fahrradfahrer waren in beide Richtungen erlaubt. Und dann ordne ich links ein und biege ab. Dann lässt mich der Prüfer nochmal links abbiegen, nochmal. Und ich fahre auf die Straße zurück und dachte, irgendetwas stimmt nicht. Und lässt mich die gleiche Stelle nochmal fahren. machst wieder falsch, sagt, okay, fahr rechts ran. Ja, du weißt doch, hier ist zwar Einbahnstraße, aber hier dürfen auch Fahrrad fahren, beide Richtungen fahren. Dachte ich, okay. Sind wir zurückgefahren zum Ausgangspunkt. Ich bin ausgestiegen und da hat mein Fahrer noch etwas mit dem Prüfer diskutiert, aber da war nichts mehr zu holen. Ich bin durchgeflogen durch die Fahrprüfung. Ihr glaubt gar nicht, wie hart das für mich war. Für der eine oder andere denkt, naja, komm, nicht so schlimm, aber für mich war das extrem hart, weil jeder aus dem Freundeskreis wusste, ich habe Fahrprüfung, aus der Schule wussten alle Schulkollegen, ich habe Fahrprüfung. Und am nächsten Tag sind viele gekommen, haben einfach gratuliert. Dann bin ich durchgeflogen. Und das war, wo ich genau wusste, okay, habe meine Abhängigkeit erkannt von Gott. Und der eine oder andere meint, vielleicht komme ich auch ohne Gott durchs Leben. Aber man kommt irgendwie durch, vielleicht. Ich weiß nicht wie. Aber ich wünsche es keinem. Und so kann Gott auch bei denen, zu denen reden oder auch Dinge, Ereignisse zulassen, die zu dir sprechen, wo du weißt, okay, ich kann nicht ohne Gott. Und wenn man ehrlich zu sich ist, dann weiß man es auch. Nur man möchte es lange nicht wahrhaben. War bei mir genauso. Und das war eine Sache. Gott muss noch etwas, hab's nicht gleich verstanden, leider. Muss noch was anderes sein, wo ich wirklich erkannt habe, ich kann nicht ohne Gott. Und auch das, natürlich war ich sauer dann, als ich durchgeflogen bin. Es hat zwar ein paar Euros mehr gekostet dann, aber das war nicht mal das, das war mehr so, wo Gott angefangen hat, meinen Stolz zu zerbrechen. Wo ich gedacht habe, ja, ich schaff das schon, läuft schon. Er hat das gemacht, weil er es gut mit mir meint. Und auch wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, es gab immer wieder Dinge, wo ich gemerkt habe, warum? Und oft, manchmal sieht man es früher, manchmal braucht es etwas Zeit, aber es war immer so, dass es Gott gut mit mir gemeint hat. Und das möchte ich euch mitgeben, egal was bei euch jetzt im Leben kommt, im nächsten Jahr, Gott meint es gut mit euch. Das wünsche ich mir. Wenn vielleicht jetzt irgendwie im Standby warst und wieder aufgewacht bist, dann merkt ihr das. Gott meint es gut mit dir. Ich möchte abschließend einen Vers lesen. Den haben wir vorher auch gehört. Aus Hebräer 4. Den ersten Vers. Hier heißt es, so lasset uns nun fürchten, dass wir die Verheißung einzukommen zu seiner Ruhe nicht versäumen und unser keiner dahinten bleibe. Darauf möchte ich in diesem Vers den Schwerpunkt legen, dass keiner von uns dahinten bleibt. Weil Gott meint es gut mit uns. Wir müssen uns, wie wir hier auch in Hebräer 12 gelesen haben, im 11. Vers von ihm erziehen lassen. Und nicht widerwillig, sondern gerne, weil es Gott gut mit uns meint. Amen.